Der echte Marschall Kirill Awanassjewitsch Merezkow und sein Adjutant waren auf ein Zeltlager der Roten Armee vor der zerstörten Stadt gestoßen. Marschall Merezkow wollte nur eins: die beiden Männer finden und unschädlich machen, die ihm und seinem Adjutanten Auto und Uniform abgenommen hatten. Allerdings konnte er nicht sofort die Verfolgung aufnehmen, weil er ja keine Marschallsuniform mehr hatte. Es war auch nicht so leicht, einen Schneider aufzutreiben. Erst nach 3 Tagen war die Uniform schließlich fertig, wenn auch ohne Orden. Von denen profitierte ja gerade der falsche Marschall. Doch davon konnte sich Merezkow nicht abhalten lassen, sonst hätte er die Schlacht ja verloren geben müssen. Er organisierte mit einiger Mühe einen neuen Pobeda und fuhr am nächsten Morgen Richtung Süden. Der echte Marschall Merezkow durfte den engsten Vertrauten des Premierministers noch am Tag seines Eintreffens nach dem Mittagessen sprechen. Mit der Autorität, die nur ein echter Marschall besitzt, hatte er den engsten Vertrauten des Premierministers bald überzeugt, dass sowohl der Premier als auch sein Sohn in unmittelbarer Lebensgefahr schwebten und dass der engste Vertraute des engsten Vertrauten ihm jetzt unverzüglich den Weg zum Hauptquartier des Premierministers beschreiben musste. »Also«, begann Kim Il-sung herablassend, aber interessiert, »wer seid ihr, wer hat euch geschickt und was habt ihr mit eurem kleinen Betrug im Schilde geführt?« Alan kam gar nicht zu einer Antwort, denn im nächsten Moment wurde die Tür aufgerissen, der echte Marschall Merezkow kam hereingestürmt und brüllte, die beiden Männer seien kriminelle Lagerinsassen und hätten ein Attentat auf den Premierminister vor. »Nur die Ruhe, lieber Kirill Awanassjewitsch«, sagte Kim Il-sung. »Du wirst sterben«, sagte der empörte Marschall Merezkow, als er Alan in der Marschallsuniform mit den ganzen Orden auf der Brust sah. »Der Einzige, der noch nicht meinen Kopf gefordert hat, sind Sie«, sagte Alan an den Gast des Premierministers gewandt. »Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber es gibt wohl nicht die Hoffnung, dass Sie in dieser Frage eine andere Auffassung vertreten?« »Ganz sicher nicht«, lächelte der Gast zurück. »Ich bin Mao Zedong und ich hege keine übertriebenen Sympathien für Leute, die meine Genossen Böses wollen.« »Mao Zedong«, rief Alan aus. »Na, auch wenn ich demnächst hingerichtet werden sollte, dürfen Sie auf keinen Fall versäumen, Ihre schöne Frau recht herzlich von mir zu grüßen. Jiang Jing und ich sind vor ein paar Jahren durch die Berge gewandert.« »Sind Sie Alan Carlson?« fragte Mao Zedong. »Der Retter meiner Frau?« Herbert Einstein kapierte nicht allzu viel, aber er begriff immerhin, dass sein Freund Alan 9 Leben haben musste und dass ihr sicherer Tod wieder in etwas anderes umgewandelt werden würde. Das durfte nicht geschehen. »Ich fliehe, er schießt mich«, schrie er und rannte panisch durchs Zimmer. Leider verwechselte er die Türen und galoppierte direkt in die Garderobe, wo er prompt über einen Mob und einen Putzeimer stürzte. »Also, Ihr Kamerad«, meinte Mao Zedong, »der scheint ja auch nicht unbedingt ein Einstein zu sein.« »Sagen Sie das nicht«, erwiderte Alan, »sagen Sie das nicht.« Es dauerte eine gute Weile, alle Zusammenhänge zu klären und die Anwesenden, die Alans Kopf auf einem Silbertablett gefordert hatten, auf andere Gedanken zu bringen. Marschall Merezkow reichte ihm als erster die Hand zur Versöhnung. Denn auch Merezkow war einmal Opfer von Berias Wahnsinn geworden. Allerdings unterschlug Alan sicherheitshalber das unwichtige Detail, dass er Wladiwostok abgefackelt hatte. Und als Alan vorschlug, dass sie doch die Uniformjacken tauschen sollten, sodass der Marschall seine ganzen Orden zurückbekam, war Merezkows Zorn endgültig verraucht. Kim Il-sung fand auch nicht, dass er Grund zur Verärgerung hätte, denn Alan hatte ja nie vorgehabt, dem Premierminister etwas anzutun. Kim Il-sungs einziger Kummer war, dass sein Sohn sich betrogen fühlte. Der junge Kim heulte und schrie immer noch und forderte hartnäckig Alans sofortigen und möglichst gewaltsamen Tod. Zum Schluss wusste sich Kim Il-sung keinen anderen Rat, als seinem Sohn eine zu scheuern und zu befehlen, er solle augenblicklich still sein, wenn er sich nicht gleich noch eine einfangen wolle. Mao Zedongs Dankbarkeit für die Rettung seiner Frau kannte keine Grenzen. Er erklärte sich bereit, Alan und seinem Kamerad in jeder Form behilflich zu sein, ohne Einschränkung. Dazu gehörte auch, dass sie in China bleiben durften, wo Mao Zedong dafür sorgen wollte, dass Alan und sein Kamerad ein Leben mit allen Bequemlichkeiten führen konnten. Doch Alan antwortete, der Herr Mao möge entschuldigen, aber ihm stehe der Kommunismus langsam bis hier oben. Und er sehne sich danach, sich irgendwo zu erholen, wo man einen Longdrink schlürfen konnte, ohne dass einem politische Belehrungen dazu serviert wurden. Mao erwiderte, das könne er auf jeden Fall entschuldigen, aber Herr Carlsson solle sich keine allzu großen Hoffnungen machen, dem Kommunismus langfristig aus dem Wege gehen zu können, denn es würde nicht mehr lange dauern, bis er die ganze Welt erobert habe. Daraufhin fragte Alan, ob ihm die Herren möglicherweise einen Tipp geben könnten, wohin der Kommunismus ihrer Meinung nach als letztes vordringen würde. Er hätte nichts dagegen, wenn dort auch die Sonne schien. »Ich bin ganz sicher, dass ich mich nach ein bisschen Ferien sehne«, stellte Alan fest. »Sowas hatte ich nämlich noch nie.« Mao Zedong, Kim Il-sung und Marschall Meretskow berieten sich. Kuba wurde vorgeschlagen, denn etwas Kapitalistischeres als Kuba wollte den Herren fast nicht einfallen. Alan bedankte sich für den Tipp, meinte aber, die Karibik sei doch schrecklich weit weg. Außerdem sei ihm gerade eingefallen, dass er ja weder Geld noch Pass hatte. Also wolle er seine Ambitionen nicht unbedingt so hoch ansetzen. Was Pass und Geld anging, solle sich der Herr Carlsson mal keine Sorgen machen. Mao Zedong versprach, seinen Freund und ihn mit falschen Papieren zu versehen, sodass sie hinreisen konnten, wo immer sie wollten. Er würde ihnen auch einen Riesenhaufen Dollars schicken. Das Geld hatte Präsident Truman damals den Kuomintang geschickt und die hatten es bei ihrer Flucht nach Taiwan in der Eile zurückgelassen. Schließlich schlug Mao noch Bali vor. »Dann sagen wir Bali«, beschloss Alan.